Abschnitt 15.1. Kulturunterschiede und Gemeinsamkeiten im Erleben und Ausdruck von Emotionen. Das vorliegende Kapitel beleuchtet die Zusammenhänge zwischen kulturellen Faktoren und Emotionsprozessen. Die kulturvergleichende Emotionsforschung befasst sich einerseits mit der Frage, inwiefern Emotionen interkulturell variieren bzw. kulturspezifisch sind, sich also unterschiedlich für Menschen aus verschiedenen Kulturen gestalten. Andererseits fokussiert sie auf die universellen Emotionsaspekte, also auf solche, die allen Menschen, ungeachtet ihres kulturellen Hintergrunds, gemeinsam sind. Wird zum Beispiel überall in der Welt, unabhängig von dem jeweiligen kulturellen Hintergrund, der Emotion Angst der gleiche mimische Ausdruck verliehen? Und wird dieser Angstausdruck als solcher von allen Kulturen gleich gut erkannt? Die kulturvergleichende Psychologie geht weit über eine Auflistung von Unterschieden und Gemeinsamkeit hinaus. Vielmehr geht es darum, theoretische Grundlagen zu schaffen, in deren Rahmen erklärt werden kann, wie und weshalb die Kulturen Unterschiede in Bezug auf eine Reihe von Emotionsaspekten hervorbringen. Wenn die Emotionsforschung diese Frage systematisch untersuchen möchte, muss eine wichtige Voraussetzung gegeben sein. Es muss deutlich sein, wie die zu unterscheidenden Kulturen gesellschaftlich organisiert sind, welche Werte sie haben und wie kulturelle Unterschiede konzipiert und gemessen werden können. Forschende wie etwa Kitayama und Markus vertreten die Position, dass Emotionen im direkten Bezug zum spezifischen und dominierenden soziokulturellen Kontext stehen, in dem sie auftreten. Kulturelle Werte und Vorstellungen formen das subjektive Erleben von Emotionen, die somit aufs engste mit den kulturell verankerten Denk- und Handlungsmuster verwoben seien. Sogenannte Kulturmodelle, Cultural Models, beschreiben und systematisieren diese kulturellen Überzeugungen bzw. Normen. Mit solchen theoretischen Konstrukten lassen sich Kulturunterschiede und Gemeinsamkeiten auch im Emotionsbereich über verschiedene Kulturen hinweg systematisch untersuchen. Allgemeine kulturelle Normen versorgen uns mit Informationen darüber, welche Emotionen wir als erwünscht bzw. unerwünscht oder gut bzw. schlecht auffassen sollen. Gefühlsregeln einer Kultur zeigen an, wie wir uns infolge eines bestimmten emotionsauslösenden Ereignisses fühlen sollen. Ist Ärger oder Beschämung angemessen, wenn wir einen Fehler begehen? Hofstede identifizierte 4 Kulturdimensionen, mit denen verschiedene Kulturen differenziert werden können. Im Folgenden werden die für den aktuellen Forschungsgegenstand relevanten Dimensionen dargestellt: Individualismus, Kollektivismus und Machtdistanz. Die Ausprägung unterschiedlicher Kulturen auf diesen Dimensionen lassen sich anhand von Indizes quantifizieren. Individualismus und Kollektivismus. Eine Möglichkeit, verschiedene Kulturen unterscheiden zu können, besteht darin, das Ausmaß zu bestimmen, in dem Kulturangehörige gesellschaftlich ermutigt werden, sich als einen festen Bestandteil der Gemeinschaft, Wir-Gefühl, zu erleben oder eher als unabhängig davon. In kollektivistischen Kulturen, zum Beispiel Japan, Türkei, Russland, kommt dem Wohlergehen der Gemeinschaft eine hohe Bedeutung zu. Dementsprechend werden Harmonie, Hilfsbereitschaft und Kooperation betont und gefördert. Individualistische Kulturen, wie etwa die USA und der europäische Westen, bilden einen deutlichen Kontrast dazu. Hier sind die Bedürfnisse und Ziele des Individuums, denen des Kollektivs, übergeordnet. Mitglieder dieser Kulturen werden im Zuge ihrer Erziehung und Sozialisation angeregt, ihre Autonomie zu wahren, eine eigene Identität zu entwickeln und emotional unabhängig zu sein. Dies wirkt sich unmittelbar auf die kulturelle Variation im Emotionsbereich aus. Siehe im Folgenden die Studie von Ekman und Friesen. Machtdistanz. Diese Kulturdimension bildet ab, inwiefern eine Kultur ihre weniger mächtigen Mitglieder dahingehend bestärkt, eine ungleiche Verteilung von Macht zu akzeptieren und als legitim anzusehen. Je höher die Machtdistanz in einer Gesellschaft ist, desto ungleicher ist die Machtverteilung. Auf den Arbeitskontext übertragen bedeutet das Folgendes: Eine hohe Machtdistanz zeigt an, dass die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern streng hierarchisch und mit klarer Rollenzuweisung versehen ist. Ist dagegen die Machtdistanz niedrig, handelt es sich um eine Begegnung auf Augenhöhe. Anhand dieser Darstellung leiten Niedenthal et al. Konsequenzen für das Erleben und den Ausdruck von Emotionen ab. Angehörige der Kulturen mit einer hohen Machtdistanz sollten häufiger sogenannte dominante Emotionen wie Ärger oder Stolz gegenüber weniger mächtigen Individuen zum Ausdruck bringen. Eher unterwürfige, devote Emotionen wie Angst, Scham oder Trauer werden in der Gegenwart von Machthabenden gezeigt. Matsumoto untersuchte den Zusammenhang zwischen der Machtdistanz und der Erkennung des mimischen Ausdrucks von negativen Emotionen. Die Machtdistanzindizes verschiedener Länder, zum Beispiel Deutschland, Japan, Italien, Türkei, korrelierten negativ mit den Intensitätsratings von Emotionsausdrücken. Der Ausdruck von negativen Emotionen wird also als umso weniger intensiv beurteilt, je höher die Machtdistanz einer Gesellschaft ist. Der Ausdruck von negativen Emotionen würde womöglich die soziale Ordnung in den Kulturen mit einer hohen Machtdistanz gefährden, da diese streng hierarchisch aufgebaut sind. Unterabschnitt 15.1.1 Kultur und Ausdruck von Emotionen. Sie haben bereits erfahren, dass Ekman in seiner neurokulturellen Emotionstheorie des mimischen Ausdrucks von Emotionen die interkulturelle Universalität des Emotionsausdrucks im Hinblick auf eine begrenzte Anzahl von Basisemotionen annimmt. Jede Basisemotion, also Freude, Überraschung, Ärger, Ekel, Furcht, Trauer und Verachtung, wird von einem spezifischen, über unterschiedliche Kulturen hinweg gleichartigen, mimischen Ausdruck begleitet. Die sogenannten Universalitätsstudien wurden von dieser Überlegung geleitet. Sollte die Annahme der Universalität des Emotionsausdrucks gerechtfertigt sein, müssten Beurteiler aus allen Kulturen zum selben Urteil gelangen, welche Emotion die porträtierte Person ausdrückt. Sollte dagegen der Emotionsausdruck kulturspezifisch sein, so sollten sich die Beurteiler uneinig sein. Die Universalitätsstudien zeigten, dass Basisemotionen tatsächlich unabhängig vom kulturellen Hintergrund, Geschlecht oder Sozialisationsprozessen überall in der Welt fast identisch zum Ausdruck gebracht, enkodiert und bei anderen Menschen über den Gesichtsausdruck überzufällig genau identifiziert, dekodiert werden. Siehe hierzu auch Abbildung 15.1 im gedruckten Buch. Schließt diese Befundlage kulturelle Unterschiede im Emotionsausdruck aus? Können Sie im unmittelbaren Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen immer Ihre Gefühle sicher erkennen? Beide Fragen sind mit einem klaren Nein zu beantworten, wie im Folgenden zu demonstrieren ist. Studie von Ekman und Friesen, 1972. Ekman und Friesen führten eine Studie in den Vereinigten Staaten und Japan durch. Amerikanische und japanische Versuchspersonen schauten sich einen stressauslösenden Film an. Währenddessen wurde ihre Mimik ohne ihr Wissen gefilmt. In der ersten Bedingung befanden sich die Versuchspersonen alleine im Labor. Die Videoanalyse zeigte, dass alle Versuchspersonen übereinstimmend spontane Ausdrücke von Ekel, Angst und Stress zum gleichen Zeitpunkt zeigten. Keine kulturellen Unterschiede konnten beobachtet werden. In der zweiten Bedingung gesellte sich zu denselben Versuchspersonen eine ältere, hochrangige Versuchsleitung, eine Autoritätsperson also, hinzu und bat sie, sich den Film unter ihrer Beobachtung nochmals anzuschauen. Auch diesmal drückten die amerikanischen Versuchspersonen die negativen Emotionen aus. Die Japaner dagegen maskierten diesmal ihre Gefühle zu entsprechenden Zeitpunkten mit einem Lächeln. Was rief diesen in der ersten Bedingung noch nicht existenten Unterschied hervor? Studie Ende. Die Japaner als Angehörige einer kollektivistischen Kultur haben im Laufe ihrer Sozialisation gelernt, dass der Ausdruck von negativen Emotionen den sozialen Zusammenhalt und Frieden stören kann. Siehe hierzu auch Tabelle 15 im gedruckten Buch. Kulturspezifische Regeln, welcher Emotionsausdruck in einer sozialen Situation angebracht ist, werden auch als Darstellungsregeln, siehe Kapitel 14, genannt. Sie werden in einem lebenslangen Lernprozess erworben und vermögen in einer einschlägigen sozialen Situation den angeborenen universalen Emotionsausdruck zu modifizieren. Kleine Kinder können ihren Emotionsausdruck nicht derart kontrollieren. Denken Sie nur daran, wie in einem Kasperlestück schnell die blanke Angst in ihren Gesichtern zu sehen ist, wenn der Wolf kurz davor ist, das Versteck der Prinzessin zu entdecken. Und dabei hatten sie zuvor explizit die Anweisung erhalten, das Versteck nicht zu verraten. Diese Kontrolle des Emotionsausdrucks gelingt mit zunehmendem Alter besser und wird automatischer. Die Studien von Ekman und Friesen demonstrieren sehr anschaulich, wie flexibel sich das Zusammenspiel von universellem, angeborenem Emotionsausdruck und kulturell verankerten Darstellungsregeln gestalten kann, um einen der Situation angemessenen Ausdruck zu produzieren. Definition: Darstellungsregeln. Darstellungsregeln, Display Rules, sind kulturell verankerte Regeln, welches emotionale, nonverbale Verhalten wann und wie zum Ausdruck gebracht werden darf und welches nicht. Je nach sozialem Kontext können wir uns überlegen, ob der erlebte Ärger eher in Aggressionen oder Rückzug münden soll. Die in der Kindheit erlernten Regeln wenden Erwachsene weitgehend automatisch an. Definition Ende. Kulturelle Darstellungsregeln können auf unterschiedliche Arten wirksam werden, um den universell gegebenen Ausdruck zu modifizieren. So können wir unseren Emotionsausdruck bezüglich tatsächlich erlebter Emotionen intensivieren oder abschwächen, gar keinen Ausdruck zeigen, Gefühle maskieren oder verstecken, die Emotion in Kombination mit einer anderen zeigen, zum Beispiel Ärger zeigen und dabei lächeln, und eine nicht vorhandene Emotion ausdrücken. Mit seiner neurokulturellen Theorie kann Ekman sowohl kulturelle Unterschiede als auch kulturelle Gemeinsamkeiten erklären, indem er der universalen Grundlage des Emotionsausdrucks die kulturell durch Normen geprägten Darstellungsregeln gegenüberstellt. Aktuellere Forschung zu Darstellungsregeln berücksichtigt bei kulturellen Vergleichen die eingangs beschriebenen Kulturdimensionen. Matsumoto und Yuang fassen die wichtigsten Vorhersagen in Bezug auf emotionales Ausdrucksverhalten wie folgt zusammen, siehe hierzu auch Tabelle 15 im gedruckten Buch. Der Erhalt der Gemeinschaft und der Zusammenhalt als höchste Werte der kollektivistischen Kultur motivieren ihre Angehörigen innerhalb der Eigengruppe, negative, die Harmonie gefährdende Emotionen zu unterdrücken und umso mehr positive, der Gemeinschaft dienende Emotionen zu zeigen. Kollektivistische Kulturen ziehen gleichsam eine deutliche Grenze zwischen der Eigen- und Fremdgruppe. Der Fremdgruppe, einer Sozialgruppe, mit der sich das Individuum nicht identifiziert, gegenüber werden die negativen Gefühle durchaus deutlich gezeigt, während die positiven der Eigengruppe vorbehalten bleiben. Die Angehörigen der individualistischen Kulturen differenzieren weniger zwischen der Fremd- und Eigengruppe und drücken positive Gefühle in beiden Gruppen gleichermaßen aus. Negative Gefühle werden in der eigenen Gruppe gezeigt, da das Individuum und nicht die Gemeinschaft im Vordergrund steht. Die früher stark debattierte Frage nach kulturellen und biologischen, universellen Grundlagen des Emotionsausdrucks ist heute weniger aktuell. Man nimmt vielmehr eine Koexistenz von universellen und kulturspezifischen Emotionsaspekten an, wie im Fall der neurokulturellen Theorie deutlich geworden ist. Die biologisch begründete, universale Grundlage scheint, wenn auch bezüglich einer begrenzten Anzahl von Basisemotionen, gut belegt zu sein. Gleichzeitig ist diese universelle Komponente als Ausgangsbasis für eine Interaktion mit einer Vielzahl von implizit gelernten sozialen Regeln und Verhaltensweisen, Skripten, zu sehen. Das Ergebnis ist eine Vielfalt an komplexen Emotionen wie etwa Schuld, Scham, Verlegenheit oder Stolz. Diese Emotionen weisen entsprechend eine weitaus größere interkulturelle Variabilität bezüglich des subjektiven Erlebens und den dazugehörigen Darstellungsregeln auf. Sie kennen nun die Universalitätsstudien und wissen, dass Basisemotionen nicht nur überall in der Welt fast identisch ausgedrückt werden, sondern auch von allen Menschen über den Gesichtsausdruck überzufällig genau erkannt werden. Die Emotionsausdrücke werden aber mehrheitlich nicht hundertprozentig korrekt identifiziert, was auf kulturelle Einflüsse schließen lässt. So berichten Matsumoto und Yuang, dass Amerikaner verglichen mit Japanern akkurater darin waren, Ekel, Ärger, Angst und Trauer zu erkennen, während Überraschung und Freude von beiden gleich gut oder schlecht erkannt wurden. Die Autoren glauben, dass es vergleichbar mit Darstellungsregeln auch kulturspezifische Dekodierungsregeln dazu gibt, wie Ausdrücke wahrzunehmen und zu interpretieren sind. Interessant in diesem Zusammenhang ist ebenfalls eine Meta-Analyse von Elfenbein und Ambadi. Sie lieferte Hinweise für die Existenz des sogenannten Eigengruppenvorteils bei der Erkennung emotionaler Gesichtsausdrücke, In-Group Advantage. So scheinen Menschen insbesondere Emotionsausdrücke anderer Mitglieder ihrer eigenen Kultur akkurater einzuschätzen als die Ausdrücke Angehöriger anderer Kulturen. Unterabschnitt 15.1.2: Kultur und subjektives Erleben. Scherer und Walbot führten mehrere umfangreiche Fragebogenstudien auf 5 Kontinenten in 37 Ländern mit fast 3000 Versuchspersonen durch, mit dem Ziel, die Qualität des emotionalen Erlebens in unterschiedlichen Kulturen miteinander zu vergleichen. Das subjektive Erleben wurde mithilfe von 4 Dimensionen bzw. Beschreibungskategorien differenziert erfasst. Dabei wurde erfragt, wie stark ein Gefühl jeweils empfunden wird, Emotionsintensität, wie häufig es auftritt, Emotionshäufigkeit, wie lange es andauert, Emotionsdauer und in welchem Ausmaß Kontrollversuche unternommen werden, Bewältigung der Emotion. Für die Emotionen Freude, Trauer, Angst, Ärger, Scham, Schuld und Ekel kamen später dazu, wurden emotionsauslösende Ereignisse mit den einhergehenden Bewertungsprozessen und Emotionsreaktionen erfasst. Versuchspersonen bekamen demnach unter anderem die Aufgabe, eine Situation zu beschreiben, in der sie in der Vergangenheit die vorgegebene Emotion gefühlt haben. Darüber hinaus sollten sie ihr Erleben bezüglich nonverbaler und physiologischer Reaktionen beschreiben. Generell verdeutlichten die Ergebnisse, dass sowohl universelle als auch kulturspezifische Einflüsse, wenn auch im geringem Ausmaß, beobachtbar waren. In den europäischen Ländern erwiesen sich die kulturspezifischen Effekte als relativ gering im Vergleich zur großen Ähnlichkeit der berichteten emotionalen Erfahrungen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Emotionen bezüglich des subjektiven Erlebens, der physiologischen und nonverbalen Symptome waren deutlich größer als die Unterschiede über die Länder hinweg. Das galt gleichfalls für den Vergleich zwischen den europäischen, amerikanischen und japanischen Versuchspersonen. Wenngleich der kulturelle Einfluss hier etwas ausgeprägter war, war er ebenfalls eher als geringfügig einzuschätzen, relativ zu den Unterschieden zwischen den einzelnen Emotionen. So erfahren Japaner alle genannten Emotionen häufiger als Amerikaner oder Europäer. Amerikaner wiederum erleben Freude und Ärger häufiger als Europäer und alle Emotionen intensiver und länger als Europäer und Japaner. Scherer und Walbot zogen aus ihren Untersuchungen das Fazit, dass die Kultur durchaus die subjektive Erfahrung untersuchter Emotionen zu formen vermag. Allerdings ist der Einfluss der Kultur eher schwach ausgeprägt, relativ zu der ausgesprochen breiten, universellen Basis. An dieser Stelle sei jedoch kritisch angemerkt, dass die in der Studie gewonnenen Daten aufgrund von methodischen Einschränkungen mit Vorsicht zu sehen sind. Die Daten beruhen auf retrospektivem Selbstbericht und bilden somit möglicherweise eher Gedächtnisrekonstruktionsprozesse als tatsächlich erlebte Erfahrungen ab. Siehe hierzu auch Abschnitt 15.2.3 und die Studie von Robinson et al. An solche Forschungsthemen schließt unmittelbar die Frage nach der Existenz von zentralen Emotionen in verschiedenen Kulturen an. Existieren also Emotionen, die für die Angehörigen eines bestimmten Kulturkreises eine herausgehobene Bedeutung haben? Solche Emotionen müssten häufiger und intensiver erlebt und ausgedrückt werden, relativ leicht auslösbar sein und im Wortschatz eine exponierte Stellung haben. Die kulturell bedingte Konstruktion des Selbst sowie vorherrschende Normen und Werte sollen dabei für solche Variationen der zentralen Emotionen verantwortlich sein. So ist vorstellbar, dass Emotionen, die den Gruppenzusammenhalt und Kooperation fördern, in kollektivistischen Kulturen zentral sind. Olympiateilnehmer aus kollektivistischen Kulturen beispielsweise zeigen bei einer Niederlage mehr Scham als die Olympioniken individualistischer Kulturen. Es gibt auch Hinweise dafür, dass in der sogenannten Kultur der Ehre Ärger und Scham als Emotionen, die dem Schutz der Ehre und der Abwehr des Gesichtsverlustes dienen, zentral sind. So reagierten Spanier als Angehörige einer Kultur der Ehre im Vergleich zu Niederländern mit mehr Wut und Scham auf Beleidigungen.